Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Noch vor wenigen Wochen flog Sean Murphy das erste Mal nach 19 Jahren aus den Top 16. Jetzt ist er zurück im Kreis der Turniersieger, muss sich um die Ranglistenposition keine Gedanken mehr machen, beendet eine zweijährige Durststrecke und beendet dann auch gleich die Decider-Serie in Finals. Darüber werden wir sprechen, über das Finale gegen Anthony McGill, auch über die beiden Halbfinals in Cheltenham und natürlich auch über die Ergebnisse der Q-Tour am Wochenende. Und dazu begrüßen wir auch hier bei Total Clearance am Montagmorgen wieder Noah Ebner aus Österreich bei uns. Hallo Noah!
Ganz liebe Grüße nach Berlin.
Ja, danke. Und wie hast du das Wochenende erlebt? Das schottische Halbfinale, das englische Halbfinale, die beide ein bisschen für meine Verhältnisse oder zumindest für meine Glückseligkeit beim Snookergucken ein bisschen zu deutlich waren. Und dann natürlich das Finale.
Ja, fangen wir einfach mit den Halbfinals an, nach der Reihenfolge. Am Nachmittag war ja zuerst das Schottische zwischen Anthony McGill und John Higgins. Ja, es war eigentlich durchwegs Qualität dabei, also das darfst du ihnen nicht abstreiten. Was halt interessant war, vor allem in der Anfangsphase, das hätte so oder so ausgehen können. Da haben sie sich die Frames eigentlich noch friedlich geteilt zum 2:2 zur Pause. Und dann legt auch John Higgins vor mit dieser 111 zum 3:2. Und gewinnt aber in Folge keinen Frame mehr. Jetzt muss man sagen, McGill hat dann schon noch, ich würde fast sagen, zwei Gänge hochgeschaltet und einfach die Chancen von John Higgins oder die Fehler von John Higgins einfach besser bestraft. Und der Knackpunkt war dann sicher der achte Frame, wo John Higgins dann von Blau weg den Split spielen will und ihm dabei eine rote fällt. Und ist natürlich viel Pech dabei, aber das bestraft dann McGill mit einer 104 und auch im letzten Frame hat dann Higgins seine rote auf die Mitte verschossen, war auch schon gut in den Bällen drinnen, verschießt und McGill macht eine 93 daraus. Also das hat er wirklich in der entscheidenden Phase in diesem Halbfinale sehr, sehr gut gemacht und am Ende, man muss ja sagen, die beiden sind ja sehr gut befreundet, sind auch Trainingspartner, war vielleicht für beide auch nicht die leichteste Ausgangsposition in diesem Halbfinale, aber ein verdienter Einzug für McGill in sein erstes richtiges Finale, das über zwei Sessions gegangen ist.
Ja, Anthony McGill also mit einem 6:3 gegen John Higgins. Am Abend gab es dann Sean Murphy gegen Mark Selby und ich muss sagen, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Es lag aber gar nicht mal unbedingt nur an Sean Murphy, dass das so einseitig war. Ja, der hat gut gespielt. Aber Mark Selby hat einfach teilweise zu viele Chancen gebraucht und spätestens nach dem fünften Frame, nachdem er den dann auch wieder nicht über die Ziellinie gebracht hat, war das Ding dann eigentlich gelaufen.
Ja, es war dann ein Frame dabei, wo Mark Selby schon drei Snooker gebraucht hat, hat aber die auf eindrucksvolle Art und Weise geschafft und hat dann wirklich eben diese drei Fouls erkämpft. Hätte dann eigentlich aus eigener Kraft heraus den Frame noch von hinten stehlen können, verschießt dann allerdings wieder gelb. Also immer dann sofort, wenn es ums Umschalten gegangen ist, von diesem taktischen Spiel Richtung Lochspiel, da haben sich dann die Fehler eingeschlichen und dann ist Sean Murphy davongezogen auf 5-1 und dann im letzten Frame mit dieser 93 hat er relativ schnell den Sack zugemacht. War in der Höhe eigentlich auch ein verdienter Sieg für Murphy. Bei Mark Selby einfach zu wenig diese Glanzlichter, die man schon gesehen hat, in dieser Saison gezeigt. Da war als einziges Highlight wirklich diese 123 in Frame 4. Ansonsten einfach Murphy solideres Breakbuilding, weniger Fehler gemacht und dann entsteht halt so ein hoher Sieg. Für Mark Selby sicherlich wieder enttäuschend, jetzt wieder im Halbfinale auszuscheiden. Das sind zwar jetzt alles ganz gute Ergebnisse vom Mann aus Leicester, aber dieser letzte, ich weiß nicht, irgendwie der letzte Schritt fehlt und auch im Spiel selber oder wie er auftritt, irgendwas fehlt da noch, um wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich wieder ganz der alte Selby. Ich weiß nicht, wie es dir geht, auch vom Auftreten am Tisch. Irgendwie ist es noch nicht so wie früher, wo er auch dann die WM-Titel verteidigt hat und sehr viele Titel gewonnen hat.
Naja, ich glaube, das kann es auch so in der Form nicht mehr. Ne? Wir werden alle älter und auch Mark Selby wird da ein Stück weit nicht mehr der ganz Alte werden, schon allein mit auch den privaten Problemen mit der Gesundheit seiner Frau und so weiter. Also da, das hinterlässt einfach Spuren und das merkt man auch bei ihm. Aber was mir gefällt ist, seine Konstanz ist ein Stück weit zurück. Er hat jetzt zwar noch nicht die ganz großen Erfolge auch diese Saison eingeheimst, aber er ist wirklich sehr konstant. Es war jetzt das dritte Halbfinale, was er diese Saison erreicht hat. Und auch wenn noch kein Finale bei rumgesprungen ist, das ist zumindest ein bisschen wieder einfach konstant gutes Spiel. Und Konstanz ist ja manchmal dann auch etwas wichtiger, als dann vielleicht eine Woche gut zu spielen und die nächsten anderthalb Jahre wieder in der Versenkung zu verschwinden.
Na, definitiv. Und ist auch für die Rangliste natürlich besser, wenn du konstant deine Leistungen bringst. Insofern, das darf man ihm auf keineswegs abstreiten. Eben nur dieser ganz große Schritt eben bis zum Schluss, der hat eben noch gefehlt. Aber wie wir alle wissen, die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen. Es geht jetzt dann bald einmal weiter mit den nächsten Turnieren und mal sehen, wie es dann mit Mark Selby weitergehen wird. Die Konstanz, wenn er die so weiterbehält, dann wird auch in dieser Saison irgendwann ein Turniersieger dabei rausspringen.
Da gehe ich auch von aus. Er verpasst zumindest oder hat zumindest dann das dritte Finale in Folge bei den British Open verpasst, aber zumindest wieder das Halbfinale erreicht. Also die British Open bleiben ein gutes Turnier für Mark Selby. Und ja, dann stand Sean Murphy im Finale gegen Anthony McGill und ich muss zugeben, ich hatte so ein bisschen eher mit einem Werdegang wie in den anderen Finals gerechnet. Auch wenn ja da viele der Finals diese Saison über die volle Distanz gingen, war es ja dann doch häufig so, dass einer der beiden relativ schnell in Führung gegangen ist und ich hatte erwartet, dass Sean Murphy das tut und seine Erfahrung da ausspielt. Aber tatsächlich war es vor allem in der ersten Session nicht nur ein sehr ausgeglichenes Finale, sondern auch vor allem ein enorm hochklassiges, was sich die beiden da geliefert haben. Schade, wirklich nur schade, dass sie beide nicht mehr so ganz die Sympathieträger sind, die sie mal waren, weil von der Qualität her war das gestern mit einer der besten Sessions, die wir gesehen haben.
Ja, wenn wir uns zurückerinnern an das Finale im Brentwood bei den English Open, das war ja von der Charakteristik her ganz anders. Also da sieht man wieder, wie Snooker eigentlich differenziert ausgelegt werden kann, wie ein Match sich unterschiedlich entwickeln kann. Gestern wirklich High-Scoring Snooker auf beiden Seiten. Es war halt nur interessant, weil es hat irgendwie keiner geschafft, so wirklich ein Momentum über eine längere Zeit für sich aufzubauen. Also immer, wenn du gedacht hast, okay, jetzt spielt Murphy da ein Century Break, jetzt könnte er da einen Lauf bekommen, dann verschießt er im nächsten Ball wieder auf einmal schwarz vom Spot oder so und McGill macht daraus ein hohes Break. Also sie haben sich irgendwie immer so schön abgewechselt mit den Breaks und so ist eigentlich nie ein größerer Vorsprung entstanden, haben sich die Frames dann auch friedlich geteilt in der ersten Session zum 4-4. Und so ging es dann eben in den Abend. Das mit den Sympathieträgern, das ist natürlich so ein Thema. Können wir vielleicht dann später noch bei den Interviews auch drüber reden. Aber vom Finale her selber, jetzt komplett objektiv gesehen, war es wirklich hochklassig und auch sehr, sehr spannend. Und dann am Abend eben erwischt eigentlich auch Sean Murphy den besseren Start Und man denkt sich, ja, jetzt spielt er da eine 178, Verzeihung, gleich im ersten Frame. Aber irgendwie hat er es auch nicht geschafft, dann davon zu ziehen. Und dann geht auf einmal McGill wieder in Führung zum zwischenzeitlichen 7-6. Und das war der Punkt dann, wo es irgendwie vorbei war. Er hatte dann auch zum Schluss noch seine Chancen, aber da hat es er nicht geschafft, wieder daraus Profit zu schlagen und ist immer bei so 30, 40er Breaks auf einmal hängen geblieben. Und am Ende muss man sagen, ist Murphy einfach immer konstant geblieben, hat dann mehr aus diesen Chancen gemacht und mit 3 hohen Breaks am Schluss das Match zugemacht. Also da ist ihm so ein bisschen die Kraft ausgegangen, habe ich das Gefühl gehabt, weil McGill eigentlich wirklich bis zu Frame 12, 13 war er für mich mindestens am selben Niveau, weil er es einfach geschafft hat, die Fehler von Murphy, die schon da waren, konsequent zu bestrafen. Das hat ihm am Schluss gefehlt. Ansonsten hätte auch er hier die British Open durchaus gewinnen können. Er hätte es gestern drauf gehabt.
Ja, für mich entscheidend war, ich glaube, war es der 14. oder war es der 15. Frame, wo beide erst ihre zweite oder dritte Chance wirklich zu Punkten genutzt haben. Ich glaube, Murphy hatte dann, ich glaube, diese blaue, ne, lang auf die Ecktasche verschossen und dann hatte McGill eine richtig gute Chance für einen Break, hat sich dann verstellt auf Schwarz, weil Schwarz dann auf den Spot von Pink kam und da kam er nicht richtig ran, musste dann Pink auf die Mitteltasche spielen und die fiel ganz knapp nicht und da hatte man irgendwie den Eindruck, dass könnte ein entscheidender Ball gewesen sein, weil dann kam auch dieser Visit von Sean Murphy, den die Kommentatoren noch als einen der wichtigsten des Matches, also auch Anna McManus am Mikrofon hatte das dann gesagt, das ist jetzt der most important Break von Sean Murphy in diesem Match und genau dieses Gefühl hatte man dann und danach hat man dann auch irgendwie gesehen, dass McGill dann diese Lockerheit von der ersten Session gefehlt hat und vor allem er dann auch versucht hat, so ein bisschen über den Kampf reinzukommen und das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert und bei Sean Murphy hat man dann eigentlich gesehen, dass der immer sicherer wurde, gerade auch was die langen Bälle anbelangt hat und hast du gesehen, wie schnell Sean Murphy am Tisch war, als McGill diese aus dem Snooker heraus die letzte rote ja nicht sicher gemacht hatte im letzten Frame, der war ja auch nochmal relativ spannend. Und wie schnell Sean Murphy da am Tisch war und genau wusste, dass er diesen Frameball jetzt in die Tasche bringt. Also das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, der will's jetzt auch.
Und was mir auch gefallen hat, ist, was er schon die ganze Woche gemacht hat, egal wie der Spielstand war und egal, ob es vielleicht gerade nicht so gelaufen ist, er ist immer aggressiv, offensiv geblieben. Da ist er wirklich, wenn er nur die Hauch einer Chance gesehen hat, da einen Ball zu lochen, ist er den angegangen. Es hat zwar auch gestern nicht immer funktioniert, aber in den meisten Fällen schon. Und damit ist er in dieser Woche definitiv belohnt worden. Und für mich gibt's da keine zwei Meinungen. Es hat der beste Spieler der vergangenen Woche hier auch den Titel geholt. Das war wie beim Masters. Dann erwischt er wieder so eine Traumwoche. Ja. Und Stephen Hendry hat das gestern auch gesagt. Dann gewinnt er auch meistens dann den Titel am Sonntagabend. Und so war es auch in dieser Woche wieder. Also über die ganze Woche gesehen wirklich viel gute Snooker, viele hohe Breaks. Und das hat er auch gestern geschafft, im Finale durchzuziehen. Auch in diesem letzten Frame, du hast es richtig angesprochen. Versucht er nicht dann irgendeinen Harakiri-Ball zu spielen auf diese letzte rote, auf die er sich halb verstellt hat, sondern spielt den Snooker. McGill kommt dann nicht sicher raus. Und Murphy räumt den Tisch ab zum 10-7. Also man kann ihm von der Snookerleistung her absolut nur gratulieren. Und jetzt wird man halt sehen, weil nach dem Masters-Sieg letztes Jahr hat er davon wirklich auch keinen Lauf bekommen, sondern es war nur dieses Alleinstellungsmerkmal in dieser einen Woche. Die restliche Saison war dann eher wieder bescheiden. Und da wird es auch die Aufgabe von seinem Trainer sein, Peter Ebdon, mit dem er ja jetzt ein gutes Jahr zusammenarbeitet, auch Weltmeister gewesen, Peter Ebdon, ihn da wirklich bei Laune zu halten sozusagen und auch weiterhin diese Stunden am Trainingstisch zu machen. Denn er sagt auch, Snooker ist auf diesem Niveau, die Unterschiede, das ist dann keine Raketenwissenschaft mehr. Er hat es einfach über das tägliche Trainieren gemacht und jetzt ist er dafür belohnt worden. Und jetzt wird man sehen, ob er eben diese Konstanz reinbringt, weil er ist nicht umsonst aus den Top 16 rausgefallen. Also die Konstanz war ihm die letzten 2 Jahre über überhaupt nicht auf seiner Seite.
Es ist ja auch der erste Ranglistentitel seit 2 Jahren oder seit mehr als 2 Jahren. Die Championship League 2023 war das letzte Turnier, was Sean Murphy gewonnen hat, also das letzte Weltranglistenturnier. Klar, der Masters-Sieg letztes Jahr, auch das schon sehr gut. Aber um die Weltrangliste muss er sich jetzt erstmal keine Gedanken mehr machen. Aber wie du schon gesagt hast, die Konstanz, die muss wieder rein. Champion of Champions ist Sean Murphy ja bereits übers Masters qualifiziert gewesen, aber jetzt ist er hier auch so noch mit dabei und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, ne? Weil wenn man sich mal anguckt, wer sich überhaupt noch fürs Champion of Champions qualifizieren könnte, dann sieht man da, huiuiui, sind ja schon sehr viele Spieler dabei, also es könnte tatsächlich sein, dass wir, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das erste Mal wäre, dass ein Turniersieger vielleicht sogar einer von einem Weltranglistenturnier nicht beim Champion of Champions dabei ist, wenn es so weitergeht. So viele unterschiedliche Turniersieger hatten wir.
Ja, aber ist doch schön und dann wird auch wirklich der Name dem Turnier gerecht, nicht? Weil dann sind es ja wirklich die Champion of Champions und dann muss nicht über die Rangliste aufgefüllt werden. Aber es war ja wirklich so, also im letzten Kalenderjahr jetzt dann sozusagen, gab es einfach diese Seriensiege nicht, wie man es davor gesehen hat, von Trump oder Wilson. Also vor allem in dieser Saison, wir haben es gesagt, das war jetzt glaube ich das 6. Turnier und 12 verschiedene Finalisten. Also das ist schon, das ist, also mit dem hätte ich vor der Saison so nicht gerechnet. Vor allen Dingen nach dem Auftakt nicht da mit Shanghai und wo Karen schon sehr sicher ausgesehen hat. Also da muss ich sagen, Hut ab. Und man darf bedenken, es gab jetzt noch kein Finale von Trump, kein Finale von Selby, kein Finale von Williams, kein Finale von Zhao Xingtong. Also da sind noch einige große Namen, die eben noch nicht im Endspiel gestanden sind. Und es sind ja noch 1-2 Turniere, bevor das Champion of Champions dann losgeht. Die haben natürlich im letzten Jahr schon die Turniere gewonnen, die gelten ja mit. Es geht ja der Zeitraum vom letzten Champion of Champions weg. Mark Williams ist ja Titelverteidiger. Also der ein oder andere hat dann noch die Chance, sich auch dafür zu qualifizieren. Es hat ja auch Ronnie O'Sullivan noch keinen Sieg eingefahren können seit dem letzten Champion of Champions, muss man jetzt auch sagen. Und es ist ja Anfang November, eines meiner Lieblingsturniere und ich bin gespannt. Dann ist es wirklich einmal ein echtes Champion of Champions. Das kann uns eigentlich auch nur recht sein.
Absolut. Ich glaube, 3 Turniere sind es noch, die mit reinzählen. Northern Ireland Open, International Championship und Xi'an müsste ja dann, Xi'an Grand Prix dann auch noch. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob der Xi'an Grand Prix dann nachträglich noch ins Champion of Champions mit reinrückt. Aber wir werden sehen. Müssen wir ja noch nicht jetzt drüber sprechen. Du hast vorhin die Interviews von gestern angesprochen und Sean Murphy, ja, wie er immer so ist, kann das ja aus dem FF, dieses Umgehen mit den Medien, das hat er ja absolut für sich entdeckt. Hat viel zu Peter Ebdon auch gesagt. Anthony McGill hat nicht allzu viel gesagt. Und da hat man gestern dann aber auch mal wieder gesehen, wie gut Rob Walker inzwischen mit Interviews geworden ist auch. Also der hat das einfach drauf und der hat das auch relativ schnell gemerkt, dass Anthony McGill eigentlich nur eins will, nämlich aus der Arena raus. Also Sympathiepunkte hat Anthony McGill jetzt gestern dann im Interview dann auch wieder nicht unbedingt gesammelt, zumal er dann auch es ein bisschen verpasst hat, seinen Gegner zu loben. Also so rundum gut gelungen war das dann nicht.
Na, und das gehört sich schon, dass man zumindest einmal seinem Gegner gratuliert und zu sagen, okay, du warst heute der Bessere, du warst über die ganze Woche gesehen, der verdiente Sieger. Wenn du das nicht schaffst, ordentlich über die Lippen zu bringen, das ist schon auch eine Charakterfrage, wenn du mich fragst. Okay, enttäuscht sein und frustriert sein ist alles gut, ist auch verständlich, so wie das Finale gelaufen ist. Aber das gehört sich schon dazu. Okay, vielleicht ist er ein bisschen außer Übung geraten, weil er schon lange kein Finalinterview mehr geben musste. Aber Anthony McGill hätte eigentlich die Erfahrung und auch die Klasse. Und das ist jetzt nicht gerade, trägt nicht gerade dazu bei, dass da die Sympathiepunkte mehr werden. Sean Murphy ist ja irgendwie so ein gewisses, das komplette Gegenteil. Also der stellt sich ja dar, als wäre er der Heiligste unter den Heiligsten bei den Snookerspielern und ist nach außen hin schon dieser Gentleman, wie es dann hinter der Fassade aussieht. Da hört man unterschiedlichste Meinungen. Also auch das ist schwierig zu beurteilen. Ich stehe da jetzt auf dem Standpunkt, was ich von beiden in dieser Woche gesehen habe, war großartig. Ich bin gespannt, ob beide da jetzt daran anknüpfen können. Das wird man sehen. Persönlich habe ich andere Favoriten, aber es sind beide, wenn sie ihre Leistungen bringen, sehr, sehr gut anzuschauen am Snookertisch. Das muss man schon sagen.
Das absolut. Was wir auch noch sagen müssen, vielleicht auch noch als kleines Fazit der British Open, also so gut war das Niveau jetzt nicht, ne? Denn es war inklusive Quali das erste Turnier der laufenden Saison ohne ein Maximum Break. Also das geht ja mal gar nicht.
Ich sehe schon, das werden wir jetzt jedes Turnier, wo kein Maximum fällt, nach diesem Saisonstart ist einfach ein schwaches Turnier. Insgesamt, jetzt einmal Maximums ausgeblendet, war es doch besser als in Brentwood. Vor allen Dingen zum Schluss. Also auch wenn du die Finals vergleichst, ich habe schon gesagt, ein ganz anderes Niveau, viel mehr höhere Breaks. Also dürfte es dann doch auch mit den neu bezogenen Tischen ab dem Halbfinale doch etwas besser gelaufen sein, wobei ich das Gefühl hatte, dass immer noch ein, zwei Bandenabschläge extrem heftig waren, aber okay. Schauen wir mal, wie es dann in China weitergeht, wie da die Verhältnisse sind, da könnte dann die Feuchtigkeit wieder ein bisschen ein Thema sein. Aber gut, wir haben es schon gesagt, auch da sollte man sich einmal zusammensetzen und schauen, wie es da in Zukunft weitergeht. Insgesamt war es für mich eine sehr, sehr schöne Woche. Es war auch gut besucht, vielleicht nicht so wie in Brentwood, aber immerhin gute Atmosphäre, gute Snooker. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Turnier dann bei den Profis.
Das nächste Turnier ist ein gutes Stichwort. Das wird der Xi'an Grand Prix in China sein, ab 7. Oktober, also kommende Woche, nicht diese, sondern die nächste Woche dann. In dieser Woche gibt es dann erstmal die Qualifikation dann noch für die International Championship. Wir haben also ein bisschen eine kleinere Ruhepause in dieser Woche. Aber in Cheltenham war nicht der einzige Ort, an dem Snooker gespielt wurde am Wochenende. Es gab auch zwei Events der Q-Tour, nämlich das zweite der Middle East Q-Tour und das zweite der Europe Q-Tour. Im Mittleren Osten hat der Iraner Ali Karagoglu gewonnen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Da werden wir sehen, wer sich da am Ende der Saison qualifiziert. Aber für uns natürlich auch immer wichtig, die European Q-Tour. Vielleicht diese Saison etwas weniger, weil Flo Nüssler ja schon qualifiziert ist. Aber wir müssen erwähnen, es gab beim zweiten Event den zweiten unterschiedlichen Sieger, nachdem Hamad Mia Turnier 1 gewonnen hat, ging gestern der Titel an Peter Lyons. Es gibt ja ein neues Ranking-System, was die ganze Sache nochmal ein bisschen offener gestaltet. Und vielleicht wäre das auch eine gute Idee für die Main-Tour, nur mal so nebenbei. Und man merkt jetzt schon, die Breite auf der Q-Tour, die ist enorm, auch diese Saison.
Ja, weil es haben sich jetzt am Schluss dann doch Namen durchgesetzt, die man durchaus kennt, mit Hamad Mia und Peter Lyons. Das sind ja beides keine unbeschriebenen Blätter. Und Peter Lyons, muss man sagen, jetzt auch schon Mitte 50, ist, glaube ich, vor 2-3 Jahren von der Tour gefallen, ich glaube 2023, und kämpft jetzt dann weiterhin auf der Q-Tour, um wieder auf die Main-Tour zurückzukommen. Da muss ich schon mal grundsätzlich sagen, da muss ich mir meinen Respekt zollen. Also das ist schon mit diesem Alter dann noch zu kämpfen. Andere sagen dann, okay, jetzt bin ich da vor der Tür gefallen, jetzt lasse ich es dann auch gut sein und kämpfe nicht mehr auf der Q-Tour weiter. Insofern muss man sagen, Hut ab vor Peter Lyons, dass er nach wie vor hier kämpft und eben auch erfolgreich spielt. Er war ja auch schon beim ersten Turnier in Stockholm im Halbfinale. Und jetzt mit den gesammelten Punkten bei den ersten beiden Turnieren führt er auch die Q-Tour-Rangliste jetzt einmal an nach zwei Turnieren. Ist natürlich noch ein bisschen früh, weil es insgesamt 7 Turniere sind. Aber da zeichnet sich schon ein Trend ab, dass auch diese Erfahrung auf der Q-Tour-Ebene definitiv nicht schadet. Vor allem bei Peter Lyons muss man sagen, der hat vom Viertelfinale weg bis zum Finale die Matches in 3 Decidern gewonnen. Also da braucht's dann die Nervenstärke. Übrigens, diese 3 Matches waren alle am gestrigen Sonntag zu spielen. Liebe Grüße an Sean Murphy. Auf der Q-Tour ist es üblich, dass man mehrere Matches an einem Tag spielt. Also ich hoffe nicht, dass er irgendwann auch mal auf der Q-Tour spielen muss und dann vergisst, dass er noch einmal ein Match spielen muss an diesem Tag. Also da läuft der Hase ein bisschen anders auf dieser Ebene. Ist wirklich so Snooker zum Angreifen. Wenn man da die Fotos gesehen hat aus dem Bundesleistungszentrum in Wien, die Tische ganz eng beisammen, das Finale auch, da sitzen dann die Menschen vor diesem Tisch, die wenigen Zuschauer in diesem Snooker-Club. Also einfach eine tolle familiäre Atmosphäre. Aber trotzdem wird da gutes Snooker geboten. Das sind ja alles Spieler, die auch schon auf der Tour waren, gilt ja auch für Peter Devlin. Also ich finde das schon sehr, sehr reizvoll und auch mit dem neuen Ranglistensystem, dass der Sieger eben 10.000 Punkte bekommt. Ich finde auch das Preisgeld für 6.000 Pfund für so einen Turniersieg gar nicht so schlecht. Das ist immerhin gleich viel, wie die dritte Runde jetzt gewesen ist bei den British Open. Also das ist schon einigermaßen in Ordnung. Ich bin jetzt ein Fan geworden von dieser Q-Tour. Ich finde das auch sehr schön bei diesen 7 Turnieren, dass die wirklich in 6 verschiedenen Ländern ausgetragen wird. Also es sind nur 2 Turniere in England. Ansonsten waren wir jetzt schon in Schweden. Das nächste Turnier findet in Albanien statt. Also ich muss sagen, auch mit dieser Einbeziehung der unterschiedlichen Ländern, das ist ihnen schon sehr, sehr gut gelungen. Da bin ich ein Fan davon.
Ja, man könnte das ja sich zum Beispiel nehmen, ne? Gab sowas nicht schon mal, sowas Ähnliches auf der Main Tour? Naja. Vielleicht
in der Steinzeit
gibt's ja irgendwann mal
gefühlt
Ideen. Ja, aber noch ganz witzig, ne? Ich stelle mir gerade Sean Murphy auf der Q-Tour vor, wie er so nach so einem Zweitrundensieg an Tisch 12 verzweifelt jemandem sucht, dem man ein Autogramm geben kann. Also das stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. So. So viel dazu. Peter Lyons gewinnt gegen Peter Devlin im Finale. Im Halbfinale hat verloren George Pragnell. Der macht mich fertig, der Typ. Nur mal so nebenbei. Ansonsten gucken wir natürlich, wie das weitergeht auf der Q-Tour. Sind aber dann zum Gian Grand Prix hier bei Total Clemens wieder da. Sean Murphy gewinnt die British Open. Diese Woche, wie gesagt, International Championship Quali. Und wir melden uns wieder dann mit dem nächsten Turnier aus China.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.